Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Im Wettbewerb von Locarno, da gab es viele Regisseure aus Berlin dieses Jahr zu bewundern. Die Zürcher Brüder, eigentlich Schweizer, aber leben in Berlin, die haben wir heute schon gehört. Christoph Hochhäusler war letzte Woche bei mir zu Gast. Da fehlt also nur noch eine, Pia Maré, die in Südafrika geborene Regisseurin, die war ja mit ihren letzten Filmen immer gerne auf der Berlinale zu sehen. Jetzt präsentierte sie ihren neuesten Film Transamazonia im Wettbewerb von Locarno. Die Hauptrolle spielt die Oscar-nominierte Systemsprengerin Helena Zengel, die ja mittlerweile ein Teenager ist. Und sie spielt eine junge Frau, die im Amazonas einen Flugzeugabsturz überlebt hat und an der Seite eines Mannes, der behauptet, ihr Vater zu sein, eine christliche Mission in diesem Urwald betreibt und dort als Heilerin auftritt.
Quero Jesus. We can't hear her.
Não tô ouvindo.
Quero Jesus.
Não tô te ouvindo.
Quero Jesus.
Não tô te ouvindo.
Transamazonia versteht sich als düsterer Thriller über Erlösung und Lüge, über Heilsversprechen, aber auch über die Ausbeutung indigener Völker im heutigen Brasilien. Ich konnte in Locarno mit der Regisseurin Pia Maré sprechen und wollte zunächst von ihr wissen, wie sie denn die Premiere ihres neuesten Films erlebt hat.
Ich hab's als sehr emotional erlebt, muss ich sagen, weil wir hatten eine riesen Delegation von Menschen, wirklich aus Brasilien. Wir hatten Schauspieler aus Amerika, aus Deutschland. Es war wirklich das erste Mal, wo alle sich wiedergesehen haben. Und wir hatten auch das Gefühl bei der Vorführung, dass der Film emotional berührt hat. Deswegen, es war emotional.
Sie erzählen auch eine sehr emotionale Geschichte, also die Geschichte einer Überlebenden eines Flugabsturz über dem Amazonas in Brasilien, die dann als so eine Art Heilsbringerin aufsteigt für ein indigenes Volk, mit einem Vater eine Mission betreibt. Das ist schon eine sehr abgefahrene Geschichte, dachte ich mir. Was hat Sie denn an so einer Figur wie Rebecca eigentlich interessiert als Geschichtenerzählerin, als Regisseurin?
Zum einen hat mich natürlich interessiert eine Art Popstar of Healing, ein Kind. Man kann nämlich so viel auf Kinder projizieren. Das fand ich so spannend, dass, wie soll man sagen, eine Geschichte zu erzählen über eine Elternbeziehung. Ich liebe Filme über Eltern, die sozusagen die Kinder in gewisser Weise nicht missbrauchen, aber auf eine Weise schon, ne? Indem die sozusagen in die Rampenlicht stecken und was passiert sozusagen mit dieses Kind, der dann heranwächst. Das hat mich total inspiriert. Ich glaube, das war diese zentrale Dynamik zwischen Tochter und Vater, was sozusagen mich vorangetrieben hat, auch natürlich mit der Recherche, die ich in Brasilien gemacht habe 2015 mit der deutschen Journalist Thomas Fischermann, bin ich wochenlang im Amazonas rumgefahren und wir haben dort recherchiert. Und das war total spannend für mich, weil ich das wirklich nicht erahnen konnte, wie sehr ambivalent dieses Gebiet war. Und wie sehr abgeholzt es auch war, als Gefühl, womit ich zurückgegangen bin, war ein Gefühl, dass man das auch nicht mehr, man kann es gar nicht einhemmen. Es hat so viele Ebenen.
Das sind ja zwei Brüder in ihrem Film, die diese illegale Abholzung betreiben auf dem Gebiet der indigenen Bevölkerung. Dann haben wir Vater und Tochter, die ja auch auf eine gewisse Art und Weise diese indigenen, ja, benutzen ist vielleicht zu hart gesagt, aber es gibt so einen Satz im Film, wo es heißt, du willst ihre Seelen, die anderen wollen ihr Holz. Also diese indigene Bevölkerung in ihren Filmen ist irgendwie immer Objekt, nicht wahr? Von außen, von Kräften, die Dinge haben wollen, die sie eigentlich brauchen zum Leben.
Ja, absolut. Die beiden Männer, der Vater, der Missionar und dieser Holzfäller, das sind die beiden Antagonisten, die ein Gespräch miteinander führen.
Aber über die Köpfe der Indigenen hinweg. Also was für eine Rolle sollten die Indigenen in ihrem Film spielen? Das sind ja Weiße, die über alles entscheiden und sie protestieren quasi. Es gibt eine Straßenblockade, also sie wehren sich, nicht wahr? Aber ich hatte das Gefühl, dass sie in dem Film, und sie arbeiten auch sehr viel mit Nachtszenen, das ist sehr düster auch manchmal, dass sie schon im Verborgenen bleiben, quasi im Schatten des Urwalds, könnte man sagen.
Aber ich meine, für mich ist der Thema mit der Vater ist wirklich, er schafft ja nichts, was er unternimmt. Er ist eigentlich, wie soll man sagen, tragisch. Er kriegt es nicht hin. Alles, was er unternimmt, sozusagen, um nach seinem Sinn die Situation und die Lage zu manipulieren und daraus sozusagen eine Prestige oder eine Macht für sich sozusagen einzunehmen, schafft er gar nicht. Die Indigenen im Grunde genommen befreien sich selber.
Interessant, weil dann könnte man Transamazonia ja auch lesen als ein Film, der diesen filmischen Mythos des weißen Erlösers letztendlich vielleicht dekonstruiert. Ist es das?
Die Gedanke, ja. Danke. Also die Gedanke war natürlich eine Dekonstruktion von der Patriarchy und der weiße, the white savior. Aber natürlich, der Absicht war trotzdem subtiler zu bleiben, weil dennoch ist es Rebecca auch, die sich selbst sozusagen in eine andere Situation manövriert in Bezug zu der Vater. Und wo für mich trotzdem wichtig war, dass er nicht sozusagen gecancelt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass es sozusagen das Redemption, a redemptive element.
Ja, also auch wieder eine Erlösung letztendlich.
Ja, auf eine Weise, aber ich meine, die Verlagerung hat sich verändert.
Wie schwierig, Sie haben ja am Anfang aufgezählt, wie international das Team war, nicht wahr, auch wie international diese Produktion letztendlich ist. Wie schwierig haben sich die Dreharbeiten vielleicht im Amazonas gestaltet? Sie haben auch gesprochen, es gab Recherchen. Ich vermute, Sie haben gedreht, als noch Bolsonaro der Präsident war.
Also wir haben im Prinzip, als Bolsonaro zur Macht kam, war das eigentlich ziemlich klar, dass wir wahrscheinlich den Film nicht in Brasilien drehen könnten. Dennoch ist es auch nicht ungefährlich, in solche Gegenden, wo ich zum Beispiel zur Recherche da war, zu drehen. Also es würde gar nicht gehen. Man kann auch kein Team zumuten, in so ein Gegend zu fahren, weil man die einfach wirklich auch nicht absichern kann. Und zum Glück kam Lula wieder. Es sah so aus, er kam 22 wieder an die Macht eben. Und dann hatten wir gedacht, okay, lass uns nach Brasilien und sozusagen, dann hat man gemerkt, okay, wir müssen auch in Brasilien drehen. Und wir haben das dann aufgesplittet, die Natursachen gemacht in Französisch-Guyana. Und die anderen Szenen haben wir in zwei Orten von Brasilien gedreht.
Es erinnert mich jetzt irgendwie auch an Werner Herzog, der ja auch, wenn er im Urwald gedreht hat, auch genau das erzählt. Also die Dreharbeiten zu dem Film sind manchmal die eigentliche Herausforderung. Haben Sie sich manchmal gefragt, warum tue ich mir das eigentlich an?
Immer. Und zwar, weil das so krass war. Die ganze Vorbereitungszeit war so krass. Ah, mit Kamera, mit Motiven, mit Schauspieler. Ich hatte einen Hauptdarsteller, der 4 Monate lang, einen amerikanischen Schauspieler, mit dem ich 4 Monate lang gearbeitet habe, per Zoom, mehrmals die Woche. 9 Tage vor Drehbeginn ruft mich sein Agent an und sagt, er ist krank. Er wird wahrscheinlich nicht kommen können. Und innerhalb von ein paar Tagen, 2 Tage, hat der Schauspieler eine andere Meinung von einem Arzt geholt. Es war wirklich was Ernstes, was das revidierte und meinte, ich komme jetzt. Ich komme. Ich habe gedacht, ja, komm, komm. Und da sind alle Produzenten auf die Barrikade, weil die meinten, der ist nicht mehr versicherbar, weil wir können ihn nicht versichern, das ist viel zu riskant. Dann 9 Tage davor, da war es dann 8 Tage davor, haben wir so Kamikaze-Castings gemacht. Ich habe aber nicht losgelassen von der andere, weil ich dachte, ich setze ihn einfach durch. Das kann nicht sein, dass man mich zwingt, jetzt mit jemand anderen zu arbeiten nach 4 Monaten. Das kann nicht sein. Der hat Portugiesisch gelernt, der hat die ganze Lieder gelernt, wir haben die Musik komponiert. Dann kam Jeremy C. Doe über der Tonmann. Er hatte mit ihm gedreht, ist ja auch Regisseur. Und der hat mir erzählt, ah, es gibt diesen Mann, der ist Schauspieler, Tänzer und Regisseur, der ist aber ganz spannend. Und dann hatte ich das Gefühl, dann kam sein Casting und ich dachte, von allen, okay, ich meine, wir fangen an zu drehen. Ich muss mich entscheiden und dann kam er und ich dachte, es sollte so sein. Aber er kam 3 Tage vor dem Dreh. Wir mussten Kostüm, alles verändern für ihn, ja, weil er ein ganz anderer Mensch ist, ne? Also Person.
Pia Marais, Regisseurin des Films Transamazonia. Und ob ihr Film einen Preis in Locarno gewonnen hat, das weiß ich schon. Und Sie gleich auch nach der nächsten Musik. Denn die Gewinner von Locarno wurden gerade bekannt gegeben.